Willkommen in meiner kleinen Sauna.
Ja, hier hält sich das noch in Grenzen. Ich habe heute noch mal Wäsche gewaschen, die ist auch schon wieder im Schrank. Und die Spülmaschine läuft auch, weil hier soll es erst morgen und übermorgen so knallerheiß werden. Von dessen wegen, sieht's noch ganz gut aus. Gucken wir mal. Aber andererseits, ja, heißt es Sommer. Ändern können wir es eh nicht.
Ja, es hat 31 Grad draußen, sagt die App.
Oh, wie schön. Also so viel haben wir, glaube ich, noch nicht. Lass mich mal gucken.
Hier drin hat 26. Sei froh, okay, dass du nur den oberen Ausschnitt von mir siehst.
Warum? Hast du unten nichts drunter? Also angeblich sind es draußen auch 27, von dessen wegen, ja.
Kleidung wird überbewertet.
Was wird überbewertet?
Kleidung.
Und wir machen einen Audio-Podcast. Was meinst du, warum ich Audio-Podcast mache? Ich habe keine Lust, immer vorher aufzuräumen.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Eine Schale Kalamintee. Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Und ein Hallo an alle unsere Hörenden.
Wunderbar, genau. Hallöchen. Wir sind heute in Kapitel, jetzt muss ich lügen, vier, ne? Mhm. Eine Schale Kalamint-Tee. Ich möchte gerne gleich was zum Titel sagen. Das erinnert mich nämlich so fürchterlich an Abwarten und Tee trinken. So richtig viel passiert nämlich irgendwie nicht, obwohl es passiert schon was. Es gibt auch einiges, worüber wir uns unterhalten können, aber so richtig voran geht die Geschichte nicht, finde ich.
Für die Person, die den Kalamintee trinkt, ist das ja auch tatsächlich so.
Ja. Oh. Okay. Unsere Chronistin wollte gerade was dazu sagen, dass wir uns immer noch im Juwen befinden.
Ja, und Tiaga, also beides wieder ein bisschen. Mhm. Also es erstreckt sich, glaube ich, also offiziell sogar bis zum ersten Tag des Juwen. Den Rest, können wir uns wieder so ungefähr zusammenraten. Hauptsächlich sind wir im Juwen.
Ja. Und wir starten, in Erkester. Da sind wir ewig nicht gewesen, oder?
Ja, stimmt. Gefühlt, ja, Monate nicht.
Real-Life-Monate nicht. Ansonsten sicherlich schon, aber wir haben uns ganz lange nicht über Erkester unterhalten. Und den Hochhorst. Und wir befinden uns in einem ungewöhnlichen Blickwinkel, nämlich in dem von Graf Gutwulf.
Der ja dann doch ein bisschen sympathischer wird so langsam.
Ich hab dir gleich gesagt, dass der sich noch macht.
Ja, deswegen habe ich dir das jetzt auch gerne die Steilvorlage geboten.
Danke sehr. Ja, nein, er macht sich wirklich. Also wir beginnen damit, dass das siegreiche Heer aus Naglimund zurückkehrt und in Erkester einmarschiert, zurück auf den Hochhorst.
Aber so wirklich siegreich fühlen sich die ganzen Soldaten nicht. Also die Soldaten nicht, Gutwulf nicht, Fengbald dann schon.
Ja. Aber Fengbald ist ja auch ja dein Unsympath Nummer 1, neben Prürates, der ja jetzt auch mal wieder vorkommt. Er wird zumindest erwähnt.
Ist aber auch nicht schwer. Also mit dem, was ich trage ihm immer noch das nach, was er da in seinem Lehen abgezogen hat.
In Falschir.
Genau.
Gut.
Das war ja auch. Da kann er ja nur unsympathisch wirken. Ich glaube, das ist seine Aufgabe, neben Pyrates der größte Unsympath der Geschichte zu sein. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal besser wird. Kommt gleich wieder dieses Kein-Kommentarschild.
Warten wir es mal ab. Gucken wir mal. Kein Kommentar darfst du dann jetzt schon mal auf deiner Bingo-Karte abstreichen. Nein, so schlimm ist nicht. So, also jedenfalls, dieses Heer ist, ja, es ist jedenfalls nicht der freudestrahlende Siegeseinzug des gewinnenden Heeres zurück in der Heimat. Die Bewohner von Naglimund sind auch, nicht Naglimund, von Erkester sind auch alle eher so ein bisschen, ja, verhalten, finde ich, ist fast noch zu sanft gesagt. Also es wird dann erwähnt, dass Elias, Prürates, Fengbald, Gutwulf und das Heer, die ziehen halt in Erkester ein. Die Türen und Fenster sind verriegelt und verrammelt. Die einzigen zum Willkommen sind wohl so ein paar pöbelnde Leute, die da an der Straße stehen. Aber es ist jedenfalls nicht das, was Elias erwartet hat.
Also ich hatte an beiden Seiten, also sowohl bei den deprimierten Soldaten als auch beim Publikum, das Gefühl, dass sich wo herumgesprochen hat, wie Naglimund untergegangen ist und dass das vielleicht nicht auf allzu viel Gegenliebe stößt.
Ja, das denke ich auch. Genau.
War ja, glaube ich, dann auch irgendwo erwähnt, dass es da eher um das Thema so eine Mischung aus Scham, Ermutigung und Furcht ist. Gerade so auch unter den Soldaten, die sich da breit gemacht hat. Und Elias scheint sich ja auch nur für diesen Einzug aufs Pferd geschwungen zu haben, weil die ganze Zeit war er auf dem Weg im Planwagen.
Ja.
Weil er irgendwie anscheinend starke Schmerzen leidet.
Ja, er leidet an starken Schmerzen einer nicht erklärlichen, aber unbedeutenden Krankheit.
Die so unbedeutend ist, wenn ich so starke Schmerzen habe?
Ja, das mag sein.
Gutwolf hat auf jeden Fall für alles einen Grund gefunden. Wobei ich ihm zumindest zu Teilen zustimmen würde. Er denkt, dass da das Schwert dran schuld ist.
Ja.
Weil ich mir vorstellen könnte, dass da die Verbindung, die es ja da irgendwo zur Nornenkönigin gibt, vielleicht auch nicht so ganz unschuldig ist.
Ja, Gutwolf wusste über jeden Zweifel hinaus, dass etwas an dem Schwert nicht stimmte.
Hat er ja nicht Unrecht.
Nee.
Pyrates ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Er ist auch wieder fleißig damit beschäftigt, Elias irgendwas ins Ohr zu flüstern, was auch immer das sein mag.
Ja, und wir erfahren tatsächlich, dass Gutwolf geheime Pläne schmiedet, ne? Oder zumindest darüber nachgedacht hat. Pyrates zu töten. Hoppala.
Wer hätte gedacht, dass Pyrates so unsympathisch sein kann?
Ja, nun, das ist er ja ohne Zweifel. Also da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Kannst du diese Begründung nachvollziehen, mit der Gutwolf das dann schließlich verwirft und sagt, besser doch nicht?
Ich glaube, er macht sich vielleicht Sorgen, was dann mit Elias passieren könnte, weil sein wichtigstes Hauptaugenmerk ist eigentlich Elias, weil der ja sein Freund ist und er sich ja hauptsächlich um ihn Sorgen macht. Und wer weiß.
Ja, und er.
Ja, manchmal macht es halt so den Eindruck, als würde ja Elias unter einem Band von Pyrates stehen und wenn dann du halt irgendwo den so plötzlich quasi diesen Bann so durchschneidest, ob das dann halt für die Elias so gut ist. Vielleicht läuft es daraus hinaus.
Ja. Schauen wir mal, wohin das führt.
Wir kommen ja auf jeden Fall irgendwann auch im Thronsaal an, wo eben Elias quasi seinem Frust Luft macht, weil er auch nicht begeistert davon ist, dass nicht alle gejubelt haben. Wie kann das überhaupt sein? Also da stellt sich dann auch schon eher so raus, dass sich es wirklich rumgesprochen hat. Und ich glaube, der Kanzler ist versucht so irgendwie ein bisschen das Volk in Schutz zu nehmen. Der Kanzler ist Hochhorst, Helfkerne. Und er kriegt jetzt eigentlich die volle Breitseite der schlechten Laune ab.
Helfzähne oder Helfgene oder wie der auch immer heißen mag, ne? Mhm. Genau. Und Elias ist da ein bisschen, angefressen, so nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Ich bin ausgezogen, ich habe Naglimund besiegt, ich habe mächtige Verbündete gewonnen und die haben doch das gemacht, was ich denen gesagt habe. Wo ist eigentlich euer Problem? Ja, also die Nornen an sich das Problem sind, ich glaube, das hat er nicht wirklich verstanden. Der sieht wohl, glaube ich, nur, dass er halt seinen Willen gekriegt hat und dass das doch alle anderen auch gut finden sollen.
Tun sie aber halt leider nicht. Auf jeden Fall macht ihn das selber skeptisch und er hat Angst vor Verrat.
Das sowieso, das hat er ja schon immer. Und er nimmt Gutwolf da auch nochmal an die Seite und sagt, Gutwolf, du musst auf mich aufpassen, weil du bist so neben Pyrates der Einzige, dem ich hier überhaupt vertraue oder vertrauen kann.
Was da nicht den Bock zum Gärtner macht. Weil ich weiß nicht, ob er jetzt in der momentanen Situation Gutwolf noch so sehr vertrauen kann. Also er würde ihm jetzt wahrscheinlich nicht gerade das Messer an die Kehle halten, aber verraten in irgendeiner Art und Weise schon.
Dass Gutwolf Elias verrät, meinst du?
Ja.
Okay. Na, schauen wir mal, wohin das führt. Denn wir verlassen die Szene wieder, nachdem Gutwolf rausgetreten ist. Und als letzter Satz in diesem Absatz steht dann, Goodwulf machte langsam sich daran, über das Undenkbare nachzusinnen. Was führt Goodwulf denn hier jetzt im Schilde?
Irgendwo läuft es schon Richtung Verrat hinaus. Vielleicht überlegt er sich doch noch, ob er irgendwas mit Pirates macht, aber vielleicht versucht er auch, Elias das Schwert zu klauen. Keine Ahnung. Also irgendwas will er wahrscheinlich unternehmen, um seinem Freund wieder zu Sinnen zu bringen.
Ja, so sieht's aus.
Dann ab nach Perdruin.
Ja, zu Miriamel. Da springen wir direkt wieder in die Szene, die wir beim letzten Mal verlassen haben. Also wir sind wieder in dieser, ja, in diesem Versteck, in diesem versteckten Raum mit Miriamel und Kadrach, mit Graf Streath, mit und mit Lenti und seinen beiden Gehilfen, also Lenti Avistetto. Lenti, ich habe ein Messer.
Das, den wir aus dem letzten Kapitel eher als den Tod kennen.
Ja, genau. Der als Tod verkleidet war. Genau.
Und dieses Kapitel, also ich sage jetzt mal, am Ende des letzten Kapitels war Streath bis zu dieser Stelle so frei nach dem noch ein bisschen sympathischer als jetzt. Also so langsam entwickelt er sich doch eher Richtung unsympath und es kommt viel mehr dieses Ränkeschmieden durch.
Ja, andererseits muss ich tatsächlich sagen, aus seiner Sicht ist das durchaus nachvollziehbar, weil er, also wir fangen eigentlich mit der Szene an, dass Miriamel halt fragt, woher wusstet ihr, dass ich es war und dass ich hierher kommen würde? Und der Graf erwidert dann tatsächlich, die Starken verlassen sich auf die Stärke und die weniger Starken müssen schlau und schnell sein. Wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass Ansis Pelipe ein relativ kleines eine kleine Stadt auf einer kleinen Insel ist, dass Graf Streath sicherlich nicht auf eine große Armee zurückgreifen kann. Er hat auch nicht viel Land, das er verteidigen muss. Wir hatten schon mal den Vergleich mit Varys aus Song of Ice and Fire gezogen, also mit dieser ränkeschmiedenden Spinne im Hintergrund. Und es stellt sich halt raus, dass Graf Streath wohl ein sehr großes Netz an Spionen und Informanten hat, die ihm halt zugetragen haben, wo Miriamel sich aufhält und was in ganz Ostenart auch so passiert und vor sich geht.
Ja, und gerade was dieses Schwächliche betrifft, wir erfahren ja dann so mehr und mehr in diesem Kapitel, wie schwach Streath körperlich gesehen ja tatsächlich ist. Das ist mir im ersten Kapitel gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich kriegen wir hier dann mit, dass Streath ja tatsächlich nicht mehr laufen kann. Der wird ja von Lenti eher durch die Gegend getragen oder in irgendwelchen Sänften. Ja, aber hier wird er halt so unsympathisch, weil er halt dann auch wirklich klarstellt, dass er eigentlich vorhatte, Miriamel wirklich zu verkaufen.
Ja, und zwar meistbietend.
Egal, ob
also
der Vater
je nachdem, genau, je nachdem, ob Josua oder wahlweise auch Elias bereit wäre, da mehr Geld zu zahlen. Aber er ist von diesem Plan wieder abgerückt, denn er erzählt da von einem, ja, Freund. Ich weiß nicht, inwiefern man das in Anführungszeichen setzen muss, der ihm einen Gefallen schuldet. Bitte?
Ich denke, das sind schon eher dicke, fette Anführungszeichen. Freund, ja. Das ist eher so eine Zweckgemeinschaft.
Und zwar ist es wohl so, dass dieser Freund sich in Nabbern befindet. Und dieser ominöse Freund hat halt Streath gebeten, Miriamel ja, aufzuhalten eigentlich. Also quasi gefangen zu setzen, bis Streath anderslautende Nachrichten bekommt. Hast du eine Idee, wer dieser komische Freund sein könnte? Ja, ich weiß, du wusstest, dass diese Frage kommt, aber dafür bin ich hier. Das ist mein Job in diesem Podcast.
Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, das ist dein Job. Ja, ja, natürlich. Es muss jemand aus Nabbern sein. Stellt sich die Frage, es wird ja so bezeichnet, dass dieser jemand sehr, sehr fromm ist.
Und also, auch sehr sittlich, also dass dem auch so in Anführungszeichen krumme Dinge vielleicht nicht unbedingt liegen.
Dann richten sich meine Augen irgendwie automatisch Richtung sankelanische Edonitis.
Und wen kennen wir da schon?
Entweder Pater Dinivan oder gleich Lektor Ranessin.
Okay. Behalten wir das mal im Hinterkopf, ne?
Was ja sich auch mit meinem Verdacht für unseren Mann in Nabbern deckt. Also,
ah, danke. Das hätte ich jetzt nicht mehr so direkt gefragt, aber wenn du den, wenn du die Verbindung von alleine herstellst, dann ja.
Also wir haben ja noch irgendjemanden im Bund der Schriftrolle, den wir in Navan suchen.
Richtig, sehr gut.
Stellt sich die Frage, ob das jetzt beides die gleiche Person ist.
Ja, da stellt sich die Frage. Ich bin auch mal gespannt, wann sich das rausstellt und was du dann dazu sagst, wenn sich das rausstellt. Entschuldigung. Und es stellt sich halt also raus, dieser Mann in Nabban wusste halt auch schon, dass Miriamel aus Naglimund geflohen war. Der wusste auch, dass sie nach Nabban wollte. Also auch derjenige muss ein großes, weitreichendes Netz an Informanten und Informationsquellen haben. Der ist ja anscheinend mindestens genauso gut informiert wie Graf Strehaf auf seinem Stamirore-Felsen, der da oben sitzt. Was natürlich mit der Mutterkirche im Hinterkopf auch stimmen kann. Man sagt ja auch dem Vatikan zu, dass die da auch gewisse Geheimverbindungen, Informationen und Ähnliches pflegen.
Ja, du hast auch an jeder Stelle irgendwo sicherlich irgendeinen Bischof oder Bruder oder sonst was, der irgendwelche Nachrichten verschicken könnte. Ich meine, Anodis war ja damals auch nicht wirklich begeistert vom Vorgehen
von Josua.
Also das würde sicherlich so quasi ins Mutterhaus weitergegeben haben und vielleicht bei der Gelegenheit auch, dass Miriamel weg ist.
Mhm.
Und
wie überbringen die ihre Informationen?
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus.
Ah, okay.
Wir haben nämlich gerade auch hier wieder den Punkt, dass die beiden zumindest über Vögel kommunizieren. Also es scheint schon neben Reitern so ein typisches, in Anführungszeichen, Kommunikationsmittel zu sein.
Ja, also die klassischen, naja, nicht unbedingt Brieftauben, aber auch Morgenes hat ja diese Sperlinge. Mhm. Wer da wo und wie, mit welchen Vögeln. Und Tiamak hat ja auch welche, ne? Du erinnerst dich an Tiamak, genau. Von dem haben wir auch lange nichts gehört. Ja. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Miriamel ist überhaupt nicht begeistert darüber, was Strehaf jetzt mit ihr vorhat. Der hat nämlich nichts Besseres zu tun, als Miriamel in sein Schloss zu sperren.
Mhm. Um ihr die Freiheit zu sichern, sperrt er sie ein.
Ja.
Aber tatsächlich hat es mich auch ein bisschen gewundert, weil dieses Schloss in Anführungszeichen ja auch einen etwas heruntergekommenen Eindruck macht.
Also heruntergekommen verwahrlost. Und verwahrlost, und da wird sich nicht so drum gekümmert. Es wird so beschrieben, als wenn alles abgenutzt und staubig ist und da auch nur wenige Diener sind. Ist natürlich die Frage, warum sich Graf Strehaf da nicht so drum kümmert.
Vielleicht sind die besten.
Ob er es nicht
Perdrin
kann. Ja, ob er es nicht kann, ob er es nicht will, ob die besten Zeiten von Perdrin vorbei sind. Man weiß es nicht.
Ich glaube, auch der Garten, an den sich ja Miriamel aus ihrer Kindheit noch erinnert hat, auch der macht, glaube ich, einen sehr wenig gepflegten Eindruck.
Ja. Mhm. Aber dieser Garten ist dann der Ort, in dem sich Miriamel dann die nächsten, ja, ich glaube, ungefähr 10 Tage, ne?
Ungefähr.
Ja, in dem sich Miriamel da die nächsten 10 Tage aufhält. Ich glaube, ich wäre vor Langeweile die Wände hochgegangen. Miriamel versucht das auch. Sie versucht nämlich über die Mauer dieses Gartens zu klettern. Es ist wohl so, dass sie da in so einem abgeschiedenen Trakt in diesem Schloss untergebracht ist, wo sie nirgendwo raus kann, außer in diesen Garten. Und das einzige Ausgang daraus ist so ein Korridor, der ist mit Wachen versperrt. Sie hat auch nur so eine griesgrämige Dienerin, die ihr wohl ab und an Essen bringt. Und der Einzige, der ihr da Gesellschaft leistet, ist auch Graf Strehaf, der ihr da abends manchmal Gesellschaft leistet. Ich glaube, ich wäre wirklich die Wände hochgegangen vor Langeweile. Ja. Und auch wenn da dann im Text steht, dass sie zwischenzeitlich sich damit beschäftigt hat, ihre Kleidung zu flicken. Ich sag mal, damit kann sie sich auch nicht 10 Tage beschäftigen. Oder?
Ja, und dass sie sich natürlich auch mit Strehaf nicht unbedingt hier ständig unterhalten will, verstehe ich auch, weil auf den ist sie nach wie vor sauer.
Mhm.
Wobei, andererseits denke ich mir, so ganz schaden, tut es ihr nicht, dass sie nicht bis nach Nabban gekommen ist, weil zu dem Zeitpunkt weiß sie ja noch nicht, was so alles sonst noch in der Welt passiert. Sie erfährt ja auch erst in der Unterhaltung mit Strehaf, dass Leobardus schon längst aufgebrochen ist. In Richtung Naglimund, das wusste sie ja nicht, weil zu dem Zeitpunkt war er noch irgendwo unterwegs.
Und dann kriegt sie von Strehaf auch unter die Nase gerieben, wenn ihr euch nicht so durch die Gegend geschlichen hättet, sondern vielleicht mal mit den Leuten gesprochen hättet. Hättet ihr das schon längst mitbekommen?
Das stimmt allerdings, ja. weil so ein Heer wie das von Leopardes, das kann ja nicht so heimlich und leise sich durch die Gegend schleichen.
Genau.
Ja, noch einer Woche erfährt sie dann zumindest, was mit Leopardes passiert ist. Denn Benigaris ist zurückgekehrt, der neue Herrscher.
Miriamel ist auch nicht wirklich davon begeistert. Wenn ich das so überblicke, ist auch Leopardes derjenige, der ihr in dieser Familie am sympathischsten wäre. Mit ihrer Tante und auch mit ihrem Cousin geht sie nicht so in einer Wellenlinie, also auf einer Welle.
Geht uns sehr ähnlich.
Ja, Nessa Lanta und Benigaris sind halt wirklich nicht so die Sympathieträger, sagen wir es mal so, ne?
Ja, dafür sind sie einfach zu berechnend.
Und weitere 3 Tage später bringt ihr Graf Sreav dann auch noch die Nachricht, dass Naglimund gefallen ist und dass es dort ein fürchterliches Gemetzel gegeben hat, bei dem wahrscheinlich nicht viele überlebt haben. Und ja, das ist am Abend des ersten Tiagar-Monats.
Mhm. Ja, nur für eine Schale Kalamint-Tee.
Ja, es erinnert mich so an Pfefferminztee, oder?
Es ist Bergminze. Ich habe nachgeguckt.
Ah, okay.
Ich wollte wissen, ob es Kalamint tatsächlich gibt. Also ja, es ist Bergminze.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe einfach gedacht, ja, ist irgend so ein Tee halt, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht mit Butter und Salz.
Ich bin ja hier diejenige, die das mal auskostet, wenn sie hier und wieder mal Recherche betreiben darf.
Ach, alles gut. Ja, und damit verlassen wir auch Ansis Pelipe wieder.
Eine todunglückliche Miriamel.
Ja. Ist klar, ne? Da, dass in Naglimund nicht viele überlebt haben, macht ihr natürlich auch zu schaffen.
Zurück geht's in den Aldeorte. Und die ersten Sätze sagen uns gleich mal, wie die Stimmung hier ist. Die Flecken Himmel, die in der dunklen Stickerei des Laubes sichtbar waren, zeigten das ungesunde Blau geprellten Fleisches.
Uah.
Ja, also die Stimmung ist nicht die beste gerade. Wir sind wieder zurück bei unseren neuen Flüchtenden.
Ja, ist dir aufgefallen, dass da jetzt in diesen Absätzen von einem Wachsoldaten mit Namen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja, da ist mir aufgefallen.
Gamwold ist vorher nicht erwähnt worden. Also Gamwold, nee. Dann der andere Wachsoldat mit, wie hieß der, Helmpferd oder so ähnlich?
Helmfisk, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas.
Der und hieß dieser, ähnlich wieder.
Ja, und diese namenlose Dienstmagd, die sind halt inzwischen alle verstorben.
Ja, aber da hätte man jetzt den namenlosen Dienstmagd schon auch noch einen Namen geben können.
Ja.
Fand ich ein bisschen unfair.
Ja, gut.
Also ja, aber hier bekommen wir definitiv die Aufzählung, dass wir nur noch diese 9 Personen haben, die wir alle namentlich kennen und die wir alle eigentlich auch schon länger kennen.
Ja.
Wir erfahren auch, dass Sangfugol hier selber nicht mehr so ganz laufen kann. Der wird ja mehr oder weniger schlecht getragen von Ison. Am Anfang hier ist gerade Deonaut über eine Wurzel gestolpert und Ison und Sangfugol fliegen auch gleich mit hin. Also sind die beiden wohl damit beschäftigt, Sangfugol durch die Gegend tragen, der irgendwie einen Pfeil ins Bein bekommen hat.
Mhm.
Ich glaube, wenn ich an dieser Stelle, wenigstens später erfahren wir, dass es ein weiß-schwarz gefiederter Pfeil war. Also wahrscheinlich irgendwas von den Nornen.
Ja, es stellt sich ja nachher nur raus, was die Nornen eventuell mit unseren Flüchtenden vorhaben. Aber jetzt im Moment sind wir erstmal bei Deonaut.
Der jetzt momentan so ein bisschen eher der Anführer der Gruppe ist, weil Josua ist gefühlt immer so ein bisschen abwesend. Der ist nicht so, keine Ahnung, in seiner eigenen Welt.
Also mir kommt es so ein bisschen vor, als wenn er sehr resigniert ist, weil er auch sagt, mein Volk ist sehr klein geworden, es sind nur noch diese 9 Menschen. Was soll ich mich da jetzt noch groß drum kümmern? Ja, wir haben hier jetzt keine Chance mehr. Die Nornen treiben uns hier seit Tagen durch den Wald. Wir versuchen da, ne, alles rennet, rettet, flüchtet und versucht da irgendwie am Leben zu bleiben. Dieser besagte Wachsoldat, der ich hab's aufgeschrieben, Gamwold, glaube ich, der ist halt vor 2 Tagen über so einen Abgrund gestürzt bei der Flucht vor den Nornen.
Ja, und bei so einer Nachtwache fällt dann, oder bei einer Wache, die hier Deonaut schiebt und unterhält sich, glaube ich, mit Einskaldir darüber, fällt ihm auf, dass das ja schon irgendwie dann ungewöhnlich ist. Also ihm fällt auf, naja, eigentlich bei solchen Kriegern wie den Nornen wundert es ihn, dass sie sie nicht getroffen haben. Also nur Sankt-Vogol wurde getroffen, weil gerade dieser Wachsoldat, der ging ja über eine Klippe. Also ansonsten ist keiner von ihnen verletzt worden. Das kam ihnen etwas seltsam vor und diesen Verdacht bringt er dann auch vor Josua vor, den er damit auch etwas aus seiner Resignation rausholt. Also jetzt wird
ja, und auch aus dieser Apathie, ne? Mhm.
Und die Nornen sind ja anscheinend auch wirklich die einzigen, die sich in dieses Waldgebiet trauen, weil die Bucken sind wir ja schon lange los.
Ja, und das war ja schon immer so, dass es da hieß, dass die in den Aldehorte nicht hineingehen.
Und Deonord spricht dann eben, wie gesagt, mit Josua drüber und dann entscheiden sich die beiden, dass sie eigentlich mal so quasi in der großen Gruppe mit allen drüber reden und halt sagen, ja, woran könnte das denn liegen? Und hier fällt dann auf, Sankt-Vogol ist wohl erst getroffen worden, als sie angefangen haben, die Richtung zu ändern. Das, weil sie sich mehr Richtung Osten gewandt haben, mehr in das Herz des Aldehorte hinein. Mhm. Auch als sie nochmal mit Isorn, glaube ich, über seine Folter sprechen, sagt er ja auch, also die Nornen an sich haben sich da auch zurückgehalten. Das waren anscheinend auch eher die Bediensteten der Nornen, die da die Folter übernommen haben.
Ja, die Schwarzrimmersmänner, ne?
Ja, also sie haben sich da auch nicht selber die Hände schmutzig gemacht. Also es ist halt zum einen die Frage, wollen sie in eine bestimmte Richtung treiben? Und zum anderen ist es die Frage, wollen sie vielleicht irgendjemand lebend gefangen nehmen?
Was ja dann irgendwie dazu passen würde, dass sie da seit 3 Tagen eine kleine Gruppe an Flüchtenden durch den Wald laufen, immer auf der Flucht, aber die Nornen keine Anstalten machen, die zum Beispiel zu überholen, einzukreisen, abzuschießen, abzutöten, gefangen zu nehmen, wie auch immer. Es bewegt sich da dann natürlich auch so dieser Verdachtsmoment durch die Gruppe, ob es jemanden in der Gruppe gibt, der vielleicht lebend gefangen werden soll und die Nornen einfach Angst davor haben, denjenigen aus Versehen zu töten, den oder diejenige, wer es genau ist, haben sie auch keine Ahnung, wobei die Vermutung natürlich naheliegt, dass sie hinter Josua her sind. Und Josua trifft dann tatsächlich mal eine Entscheidung. Hurra! Und sagt dann so, alles gut, aber dann ruht euch mal gut aus, weil morgen gehen wir nach Osten. Er will sich da also nicht weiter von den Nornen befehlen und kommandieren lassen und sagen, wo es lang zu gehen hat. Und sucht da tatsächlich die Konfrontation und damit auch so eine Art Entscheidung. So nach dem, komm jetzt hier, geht nicht vor und zurück. Irgendwas muss hier jetzt passieren. Ich finde das mutig. Also er hat jetzt quasi nur noch, die sind nur noch 9 Personen. Und wenn er sagt, wir gehen jetzt nach Osten, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen 9 Personen da bei diesem jetzt wieder welche ums Leben kommen?
Ja, aber was willst du denn sonst machen? Dich halt wirklich irgendwo auf die Schlachtbank treiben lassen?
Und ja. Wer weiß,
ja. Und mir stellt sich halt die Frage, was ist denn dann da im Osten? Ist es dann vielleicht der Abschiedsstein? Dass wir, es ist ja meine Aufgabe, die Theorien hier aufzustellen. Ist es dann vielleicht so die Möglichkeit, dass wir uns da alle treffen? Weil das fällt für die Bingo-Karte, für keinen Kommentar, hatten wir jetzt damit auch. Definitiv. Und endgültig, das war halt so meine Vermutung, weil Simon weiß jetzt schon, okay, er muss irgendwann zu diesem Abschiedsstein, dann vielleicht sind die 9 hier dann auch auf dem Weg. Gelue vielleicht auch. Weil sie muss ja auch flüchten, vielleicht befindet sich das ja irgendwo dann im Herz des Aldehorte.
Also auf der Karte nicht drauf, ne? Ich habe gerade noch mal geguckt. Ach, schade, aber auch. wir nehmen das mal zu den Theorien.
Dem ich immer noch keine Ahnung habe, was der Abschiedsstein ist. Wie groß, klein, Felsen, Kleinod, who knows.
Auch das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich noch klären. Nein, nicht nur, es wird sich klären, aber das dauert noch ein bisschen. Macht aber gar nichts. Ich finde das sehr niedlich. Ich habe da beim ersten Mal lesen sicherlich auch drüber gerätselt. Also, was auch immer das sein mag, ob das jetzt ein Steinkreis ist oder ein Meteor, der irgendwo rumliegt oder keine Ahnung. Der Möglichkeiten sind da viele. Und wieso heißt das Ding eigentlich Abschiedsstein? Ja, komm, Theorien.
Kein blassen Schimmer.
Okay, gut.
Außer, also wenn du jetzt nach Abschiedsstein gehst und vielleicht irgendwas Richtung Steinkreis, dann wären wir noch vielleicht irgendwo Richtung, keine Ahnung, wir haben hier unsere Toten aufgebahrt für was weiß ich wie lange, bevor wir sie endgültig begraben haben, um nochmal Abschied zu nehmen. Das ist jetzt aber echt arg ins Blaue reingeraten.
Macht überhaupt nichts, ist alles gut. Ich finde das sehr spannend. Ja, also mit dieser Entscheidung geht unsere Gruppe schlafen, mit Ausnahme der Wache haltenden Person, die wir dann wieder treffen. Wir sind ja immer noch in Deonords Perspektive. Und Deonord soll dann irgendwann am frühen Morgen, vor Morgengrauen, ich würde mal so schätzen, irgendwo 3-4 Uhr würde ich da so urzeitmäßig einpeilen, bekommt er Gesellschaft von Vater Strangiat, wendet sich aber an den Vater und sagt, wisst ihr was, geht wieder schlafen, weil ich kann eh nicht schlafen. Strangiat geht es aber genauso und außerdem sagt er, naja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich nicht alleine Wache halten muss, weil, ne? Große Strangiat-Liebe, ja, ich finde ihn auch sehr, sehr niedlich.
Auch an der Stelle, die jetzt dann kommt, große Deonord-Liebe. Also wir küren ja normalerweise keine Lieblingsstellen. Aber diese Stelle, wo sich Deonord hier mit Strangiat unterhält, die hätte schon echt Potenzial dazu.
Ist schon sehr schön, ne?
Ja. Ja, die beiden unterhalten sich ja da und dann halt und Strangiat anfängt so, ja, er wird wahrscheinlich irgendwo sein Augenlicht eh verlieren, weil er als Wache ist er ja quasi eh nicht so prickelnd, weil er hat ja nur noch ein Auge. Und das andere Auge, das macht halt auch so langsam schlapp. Und diese Stelle, wo Deonord dann anfängt, dann so, wisst ihr was, Pater, wenn wir dann hier irgendwann in Sicherheit sind und ihr das braucht, dann lese ich euch vor. Ich kann zwar nicht gut lesen, aber für euch kämpfe ich mich dadurch. Das finde ich so mega süß von Deonord. Mhm. Also.
Meine Augen sind nicht so schnell wie euer Auge und mein Kopf ist es auch nicht. Aber ich bin hartnäckig wie ein Pferd, das man nicht gefüttert hat. Ja.
Ich fand das so, so, so süß.
Ja, also ich mag Strangiat auch sehr gerne, tatsächlich. Also Deonord auch. Die sind beide sehr sympathisch, finde ich.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, Deonord geht dann doch mal schlafen, versucht wenigstens ein bisschen Schlaf zu bekommen, dass er halt ein bisschen fitter ist am nächsten Tag. Achso, nein, vorher kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Du hast mich gar nicht unterbrochen, lässt mich hier einfach weitererzählen.
Entschuldigung. Ach ja, nee, genau. Oh Gott, ja, dann, ja. Mehr Kulpa-Asche auf mein Haupt und Ähnliches. Genau. Strangiat erzählt nämlich, dass er überlegt oder es auch für möglich hält und dann fängt er halt wieder so auf seine typische, sich klein machende Art an und sagt, vielleicht ist es auch vermessen, dass ich davon ausgehe, aber es könnte ja auch sein, dass die Nornen nicht unbedingt nur hinter Josua oder hinter Josua her sind, sondern vielleicht auch hinter mir, denn ich habe dieses Manuskript von Morgenes und Janauga hat mir auch tatsächlich diese Schriftrolle gegeben, also diesen Anhänger.
Ja, und so ganz Unrecht an der Stelle, finde ich, hat er eigentlich nicht, weil gerade dieses Skript von Morgenes hat es ja in sich, weil er ist ja nach wie vor, steht da ja drin, wo Minnea ist. Sie haben es ja nur noch nicht so richtig rausgelesen.
Die nicht, du schon, wa? Du hast ja auch noch keine Bestätigung, ne?
Nein.
Von dessen wegen,
bleib aber bei meiner Theorie.
Ah ja, gut. Alles gut. Ist zur Kenntnis genommen. Ja, aber wir erfahren da natürlich auch, dass Janauga seinen Schriftrollenanhänger an Strangiat weitergegeben hat. Macht ihn das denn jetzt automatisch zu einem Träger der Schriftrolle?
Ich glaube, das Thema hatten wir, als Janauga ihn das tatsächlich übergeben hat, weil das haben wir ja mitbekommen, es war ja noch im ersten Buch. Mhm. Ja, gute Frage. Sagen wir es mal so, Janauga, ja, vielleicht schon ein bisschen so als Art Schüler, weil die beiden haben ja viel Zeit in Naglimund miteinander verbracht. Mhm. Ich weiß ja nicht, über was alles die sich da unterhalten haben. Sicherlich über mehr als nur die paar Details, wie wir anderen wissen. Also vielleicht.
Das waren ja schon Brüder im Geiste, denke ich. Ne?
Ja, gute Freunde auf jeden Fall. Also ja. Strangiat war ja dann wirklich sehr, sehr traurig, dass er seinen Freund verliert. Mhm.
Ja, Janauga auch, ne? Der sagte dann ja auch irgendwas so nach dem Motto, es ist toll, so in seinen letzten Tagen noch so einen Freund zu finden, ne? Mhm. Also es ist auch schon so, ach ja, irgendwie ist es berührend, finde ich. Mhm. Ja, also, das dazu. Was meinst du denn? Wohinter sind die Nornen denn her? Ach so, das hatten wir ja gerade schon mit dem Abschiedsstein und so, aber sind sie auch hinter Jan, hinter, Herrgott, hinter Strangiat her?
Es wird zu warm, ich merke schon. Ja, doch, auch. Also unplausibel scheint es mir nicht zu sein.
Okay, gut.
So weit brauchen wir ja gar nicht mehr abzuwarten.
Wieso?
Kommt ja gleich. Quasi.
Aber wir erfahren ja immer noch nicht, wieso die Nornen das machen.
Ja, wieso nicht? Aber dass sie hinter Strangiat her sind, das ist ja wohl jetzt dann schon fast bewiesen. Es sei denn, sie wollten ihn zum Austauschen haben.
Weil oder es war einfach derjenige, den sie jetzt an... Also ja, fangen wir mal bitte chronologisch an. Ja. Also wir hatten ja dann gesagt, Deonord legt sich schlafen, kann aber nicht schlafen und will eigentlich wieder zurück zu Strangiat. So. Und kommt da an diese Stelle, wo Strangiat wohl Wache gehalten hat und findet Strangiat bewusstlos oder vielleicht sogar tot oder schlafen, so genau ist das nicht zu erkennen, in den Armen eines angreifenden Nornen wieder. So. Bam. Also so viel zu der Theorie, dass die Nornen nicht angreifen. Und ob sie jetzt Strangiat deswegen angegriffen haben, weil sie hinter ihm her sind, oder weil es derjenige ist, der gerade Wache gehalten hat, das wird hier nicht geklärt.
Ja,
es kann auch schlicht und einfach Zufall sein.
Gut. Aber es passt halt gerade sehr gut an der Stelle zu der Theorie von Strangiat selber.
Ja, okay.
Ja, Deonord geht auf jeden Fall gleich zum Angriff über und versucht da irgendwo Strangiat zu retten. Muss aber, glaube ich, feststellen, dass diese Nornen ziemlich stark sind. Außerdem hat er ein Messer. Sein eigenes Schwert kriegt er irgendwie nicht rausgezogen.
Es hat sich irgendwie im Gürtel verheddert, ne?
Ich glaube, irgendwann fällt ihm ein, dann müsste er selber noch einen Dolch haben. Nichtsdestotrotz, im Nahkampf ist so oder so das ein bisschen schwierig, wahrscheinlich ein Schwert zu verwenden. Ja, ist schwierig, diesen Kampf irgendwo zu beschreiben. Also ich hatte den Eindruck, dass Deonord dem Nornen dann noch eine ziemlich gewaltige Kopfnuss gibt, weil er ja sonst auch keine anderen Möglichkeiten mehr hat.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass wir als Lesende aus der Perspektive von Deonord das alles so verschwommen haben. Weil Deonord in dem Moment halt im Kopf auch überhaupt nicht mehr klar ist. Er sieht dann wohl noch Einskaldir und Josior heranstürmen, sieht, wie da Tohu Wabohu und Ähnliches ist und dann wird es ihm einfach schwarz vor Augen. Ne? So, bumm.
So.
Und Ted lässt uns mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes mitten im Wald stehen und sagt, so, deal Sex with it.
Wieder nach Perduin.
Wir gehen wieder zurück nach Perduin. Und ich denke nur so, hä? Hallo? Ich meine, ich weiß ja, was passiert. Aber in dem Moment, ich versuche ja auch so ein bisschen im Hinterkopf mitzulesen im Sinne von, wie würde das jemand lesen, der das das erste Mal liest. Und in dem Moment denkst du nur, was soll das denn hier jetzt? Wie? Jetzt?
Ja,
was?
Da sitzt du da und sagst, ich bin doch noch mitten im Kapitel, nicht schon wieder jetzt ein Cliffhanger.
Ja, es ist ja nicht der einzige, mit dem uns Ted dieses Mal hier zurücklässt.
Ich habe mir gedacht, na schön, jetzt haben wir schon nur ein Kapitel gelesen, es wird dann noch gemeiner, kriegen wir halt gleich zwei Cliffhanger oder so.
Ja. Wir haben ja auch noch den ganz großen vom Winterhock, da wissen wir ja auch nicht, wie es weitergeht. Also sagen wir mal so, erzählen kann er.
Ja.
Finde ich. Ich liebe es. Ich finde es einfach großartig. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Denn, wie gesagt, wir springen zurück nach Perduin.
Sind in irgendeinem dunklen Tunnel bei Miriamel und Kadrach und Lenti, der die beiden da runterbringt. Und die landen dann irgendwo an einer geheimen Bootsanlegestelle, wo ein etwas größeres Boot anscheinend ist. Allerdings auch nicht allzu groß.
Ist und wohl eher ein Ruderboot, ne?
Ja, und als Graf Strehev dann auf einer Sänfte runtergetragen wird, erfahren wir dann, ja okay, Lenti und ein weiterer seiner Bediensteten, ich glaube Alespo, werden die beiden dann nach Nabern bringen. Ist hier an der Stelle nicht allzu weit anscheinend, weil Kadrach und Miriamel davon nicht begeistert sind. Und was hier an der Stelle noch ein bisschen auffällt, ist, dass Graf Strehev Patrick sagt. Also fällt auch Miriamel auf.
Sieh mal, guck, und Miriamel fällt auch auf, dass sie das schon mal gehört hat. Sie weiß nur nicht mehr wo. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, es war am Rande dieses Schlachtfelds, wo wir diesen sterbenden Hernistier gefunden haben.
Ja, genau. die Schlacht zwischen Rimmersmännern und Hernestiri, ne?
Genau.
Ja.
Und da hatten wir ja auch diesen einen Ritter, der Kadrach auch erkannt hat.
Ja, der auch, der Kadrach Padraig genannt hat.
Ich sag doch erkannt.
Ja.
Ja, was er damals noch abgestritten hat, was mich hier gewundert hat, hier hatte Kadrach das einfach hingenommen und hat gar nichts gesagt.
Ja, aber Kadrach ist in diesem Kapitel sowieso sehr ruhig, finde ich. Also er wird ja auch getrennt von Miriamel gefangen gehalten. Hat sich dann wohl bei erstbester Gelegenheit auf den Wein von Graf Streaf gestürzt, aber ansonsten beteiligt er sich auch nicht besonders an den Unterhaltungen.
Ja, wobei nochmal an die Stelle zurück, wo eben Miriamel das alles von Graf Streaf damals eröffnet worden ist, also in diesem Abend. Da ist Miriamel selber aufgefallen, dass Kadrach wohl nicht so besoffen war, wie er tut. Also sie hatte das Gefühl, dass er vielleicht doch ein bisschen nüchterner ist. Und ich habe mir das auch gedacht. Wenn er schlau ist, dann tut er nur so, als wäre er besoffen. Und wir wissen ja, dass er sehr schlitzohrig ist.
Ja, mit welcher Intention macht er das? Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass Kadrach sehr loyal zu Miriamel ist, obwohl er das eigentlich gar nicht müsste. Und dass wir uns auch gewundert haben, dass er immer noch mit Miriamel unterwegs ist. Er könnte ja jetzt auch sagen, weißt was, Prinzessin, habe die Ehre, tschüss.
Welche Aktion macht Kadrach das? Gute Frage. Vielleicht hat er mit dem Bund der Schriftrolle doch noch nicht so ganz abgeschlossen.
Was hat Miriamel denn mit dem Bund der Schriftrolle zu tun? Und was hat Kadrach damit zu tun?
Naja, Kadrach wird dieser Hernestier sein, der den Bund der Schriftrolle verlassen hat. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es hauptsächlich Kadrach ist und nicht unbedingt nur Priorates. Kadrach müsste dann dieser Hernestier sein, der sogar die Chancen hatte, zum, in Anführungszeichen, Anführer des Bundes der Schriftrolle zu werden.
Ah, ja.
Da war was.
Okay. Ja, ich frage dann manchmal so blöd, weil ich dann immer denke, bevor ich das alles erzähle und dann aus irgendwie unmerklich irgendwas spoiler, frage ich lieber mal, was du davon noch weißt.
Das Wer weiß, ob sich an alle Details unsere Hörenden erinnern und die müssen wir ja hin und wieder vielleicht auch wieder abholen.
Ja, nein, alles gut. Die holen wir damit dann auch wieder ab. Das ist ja überhaupt kein Ding. Ist ja auch mit Sinn und Zweck der Übung. Dass wir halt versuchen, so ein bisschen das große Ganze zu sehen und nicht nur, also ich weiß zum Beispiel, viele, viele, viele von diesen Kleinigkeiten sind mir erst beim dritten, vierten, fünften Mal lesen aufgefallen. Manches fällt mir jetzt erst auf, wo ich dann auch denke, weil man liest es einfach anders, wenn man das, ich sag mal, zu Unterhaltungszwecken liest, als wenn man das wirklich liest, wenn man Informationen einsammeln will und wann lässt Ted welche Informationen raus und je öfter ich das lese, umso mehr bewundere ich tatsächlich dieses große Ganze, was ja anscheinend zumindest im Großen und Ganzen schon vorgeplant war. Ted ist ja, ich habe mal irgendwo gelesen, er wäre nicht so der große Autor. Der schreibt halt einfach drauf los. Das ist auch der Grund, warum ihm seine Geschichten immer so ausufern. Der Abschied oder hier das Geheimnis der großen Schwerter ist ja im Deutschen eine vierbändige Trilogie. Da sind ja tatsächlich der dritte und der vierte Band im Deutschen. Das ist nur ein Teil im amerikanischen Englisch. Nur das ist halt so umfangreich geworden, dass es halt überhaupt nicht mehr möglich war, das aufzuteilen. Und so ähnlich ist ihm das bei den anderen Büchern auch gegangen. Also ich kann da auch Herrn Martin verstehen, der mit seinem Song of Ice and Fire nicht Kurve kriegt, weil ich glaube, der hat inzwischen sehr, sehr große Probleme, seine ganzen Figuren wieder zum Schluss dahin zurückzubringen, wo sie denn eigentlich sein sollen, weil sich einige dieser Figuren, glaube ich, doch verselbstständigt haben.
Apropos Herr Martin, du lieferst mir gerade hier eine Steilvorlage und eine wunderschöne Überleitung. Mir ist nämlich so ein bisschen auch so eine Parallele aufgefallen. Lenti und Graf Streaf kommen mir nämlich so ein bisschen vor wie in A Song of Ice and Fire Bran und Hodor. Nur dass Lenti vielleicht doch ein bisschen mehr mit nachdenkt, aber er trägt hier seinen Herrn auch durch die Gegend. Also wir haben das ja ganz oft, dass Graf Streaf von Lenti durch die Gegend getragen wird, ähnlich wie Bran von Hodor durch die Gegend getragen wird.
Okay. Ja, wenn du da Parallelen siehst, ich sag mal, ja, kann man, okay, gut. Ja, gut, gut, gut. Aber um das Ganze jetzt zu einem Abschluss zu bringen, Miriamel werden mit Kadrach Lenti und diesem, wie hieß er? Alespo, in dieses Boot gesetzt und ja, die verlassen dann Perdruin. Der letzte Satz ist, Lenti erstarrte, versucht jetzt keinen Unfug, brummte er, ich habe ein Messer. Also es ist so ein bisschen so ein Running Gag mit Lenti und seinen Messern. Und damit endet Kapitel 4 eine Schale Kalamint-Tee. Ja, wie schon gesagt, ich finde tatsächlich, ja, es passiert was, aber so richtig voran bringt es die Geschichte nicht. Es ist halt wirklich so dieses, ja, also ich habe so das Gefühl, du sitzt da und wartest auf den großen Knall, dass jetzt mal irgendwie irgendwas so elementar Wichtiges passiert, aber eigentlich sind wir bei allen Geschichten in Wartestellung. Also bei den Flüchtenden im Alde Horte haben wir jetzt gerade einen Überfall, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es da weitergeht. Miriamel hockt immer in diesem Boot auf dem Weg nach Naba, aber da ist auch nicht viel passiert. Auf dem Hochhorst ist auch eine ganz komische Stimmung. Auf dem Winterhock warten wir auch immer noch, was da jetzt abgeht.
Aber irgendwie gleichen wir wenigstens jetzt gerade so die ganzen Zeiten wieder an. Auch Miriamel und Simon haben jetzt auch ungefähr wieder den gleichen Wissensstand. Also Simon wurde ja von Geloe quasi auf den aktuellen Stand gebracht, wie es aussieht, dass Miriamel unterwegs ist, dass Naglimund gefallen ist, was wiederum Miriamel im Umkehrschluss mitbekommen hat von Graf Striav, gerade mit dem Fall von Naglimund. Also, und wir haben jetzt dann so langsam wieder überall Tiagar. Also haben wir dann ungefähr wieder überall den gleichen Zeitpunkt.
Gut.
Ja.
Dann mal jetzt ins Blaue spekuliert. Wie geht's denn weiter? Was passiert mit unseren Flüchtenden im Alde Horte?
Entweder, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie schaffen es, Graf Strange zu befreien und wirklich weiter zu flüchten. Oder sie werden jetzt dann doch irgendwie von den Nornen gefangen genommen. Mhm. Aber dann halt wohin gebracht? Das ist halt dann die nächste Frage.
Ja, da bietet sich ja Nakiga an, ne? Die Sturmspitze.
Ja, ist aber noch ein weiter Weg dahin.
Mhm.
Kann viel passieren.
Vor allen Dingen, weil die flüchten ja immer nach Süden. Das ist ja nun die entgegengesetzte Richtung von Nakiga. Wenn die Nornen sie da haben, hätten haben wollen, weiß ich nicht, ob es da, ne? Ja, gut. Was machen Miriamel und Kadrach? Die sind jetzt auf dem Weg zu diesem ominösen Freund in Naban, ne? Also Graf Streaf
eine Auflösung verdient.
Graf Streaf hat jetzt gesagt, dass Miriamel weiterreisen darf nach ungefähr 10 Tagen, denke ich mal. Und die werden jetzt von Lenti und dem anderen, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann,
alles
nach Naban gebracht. Ja, danke. Ist immer schön, wenn du auch mal einen Namen weißt. Sonst bin ich ja immer die Naban raushaut. Aber der Alespo hat so eine kleine Nebenrolle. Ja, irgendwann darf mir auch mal eine entgehen. Und wir kriegen dann wahrscheinlich eventuell irgendwann geklärt, wer denn das jetzt in Naban ist. Ja, was macht Gutwulf?
Da habe ich ja schon spekuliert.
Mhm.
Vielleicht sich doch auch mal so die ein oder anderen Ränke schmieden. Vielleicht auch, wenn ihm das nicht, glaub, nicht so unbedingt liegt. Ich glaube, der ist dann eher der Typ eigentlich Krieger und Soldat, aber da wird ihm jetzt auch nichts anderes übrig bleiben.
Mhm.
Stellt sich nur eine Frage, an wen im Hochhorst er sich da wenden kann.
Mhm. Hat er da noch mögliche Verbündete? Wen kennen wir denn dann noch so auf dem Hochhorst? Da sind ja nicht mehr viele Leute.
Ja. Den Kanzler, diesen Helfkene.
Helfzähne, wie auch immer er heißen mag.
Ja,
ja,
Pyrates. Das ist jemand wie, wohl kaum Pyrates. Wie gesagt, kurz davor ihn umzubringen. Mit Rache würde er sich wohl kaum abgeben, weil ich glaube nicht, dass jemand wie Gutwulf dran denkt, eine Frau um Hilfe zu fragen.
Ja, Fengwald ist, glaube ich, auch nicht so der richtige Ansprechpartner.
Nein.
Ja, irgendwie ist es schwierig, ne? Also,
ja, für ihn wird es schwierig.
Gut, und dann die Frage aller Fragen natürlich.
Einen hätten wir noch. Wir haben noch einen Bischof. Vielleicht geht er ja beichten oder so.
Domitis ist das.
Ja.
Domitis ist das in Erkester, ne? Bischof Domitis. Ja. Ja, okay, gut. Und vielleicht über die Schiene dann Hilfe aus Naban wieder von diesem ominösen Freund.
Dem Frommen, ja.
Und die Frage aller Fragen übrigens weiterhin, wie geht's denn auf dem Winterhock weiter? Das ist dann eine Geschichte für die nächste Episode. Kann ich an dieser Stelle schon mal erwähnen. Nächste Episode kümmern wir uns um Kapitel 5 im Haus des singenden Mannes. Und auch da wieder nur um ein Kapitel. Nur für diejenigen, die mit uns mitlesen möchten. Mhm. Ja?
Ja. Schauen wir mal, was Simon macht. Meine Theorie war ja nach wie vor, es läuft eher auf lebenslange Verbannung hinaus.
Ja, schauen wir mal.
Wird sich ja dann hoffentlich auflösen. Also irgendwas muss ja jetzt passieren.
Irgendwas wird passieren. Nur ob es das ist, was du jetzt erwartest? Schauen wir mal. Gut, dann Abgesang. Ihr erreicht uns bei Facebook und Instagram, per E-Mail unter zgetpodcast@gmail.com. Bei diesen Kommunikationsmöglichkeiten bitte darauf Rücksicht nehmen, dass Sabrina das auch lesen kann. Das heißt, wenn ihr über irgendwelche Theorien sprechen möchtet, setzt der Sabrina bitte eine Spoilerwarnung dick vorne vor den Text, damit sie nicht weiterliest. Für alle Spoiler- und Nicht-Spoiler-Diskussionen ist aber weiterhin der beste Platz unser Discord-Server. Den findest du mit einigen anderen interessanten Links in den Shownotes. Und wir freuen uns wie immer über Rezensionen, Sterne, Weiterempfehlungen und fleißige Hörende. Nachdem wir am Anfang von Staffel 1 relativ gut gestartet sind, hat sich unsere Hörerzahl gut stabilisiert. Aber im Moment sind wir wieder auf einem aufsteigenden Ast tatsächlich. Also es könnte sein, dass es doch mal ein bisschen mehr wird. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch Interesse an diesen Büchern hätte, freuen wir uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Habe ich jetzt was vergessen?
Nein, hast du sehr perfekt gemacht.
Oh, großartig. Eins mit Sternchen setzen. Ich bin damit raus. Tschüss.
Tschüss, bis bald.
kannst du auch mal irgendwie was Eloquenteres sagen. Oh. Ja, klar, kein Druck, gar nicht.
Eloquent. Sehe ich aus, als wäre ich eloquent? Bei 26 Grad hier drin?
Das sehen unsere Hörenden ja nicht, weil, wie der Name schon sagt, Menschen, die zuhören, nicht die zuschauen. Das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal.
Bevor, wenn es mir hier oben das Hirn nicht wegbrutzelt.